Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Ambitionen und Probleme von Google Stadia und den Amazon Game Studios, das frisch enthüllte Final Fantasy XIV Add-on und das neu angekündigte Total War Warhammer 3. Das alles und mehr jetzt bei Folge 307 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Hallo Robin.
Hallihallo.
Robin, wir sind immer noch voll im GOTY 2020 Fieber bei Hooked. In der letzten Woche oder generell in den letzten Tagen erschienen insgesamt schon 3 Videos zu euren Spielen des Jahres 2020. Zweimal zu den Top 20 und einmal für die Spiele darüber hinaus. Wir hatten sehr schöne Gäste zu Besuch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da habt ihr also einiges zu gucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und es kommt auch noch was, weil du ja auch noch deine Spiele des Jahres veröffentlichst.
Genau, Entschuldigung, habe ich direkt verschluckt. Du hast 5 Sekunden geredet und ich habe sofort mir Wasser runtergejietet. Ich bin da jetzt endlich mit fertig geworden, habe da die Woche mit verbracht und dann kommt diese Woche, wenn nichts schief geht, endlich auch noch mein Spiel des Jahres Video, das noch ein paar mehr Positionen haben wird als im letzten Jahr. Wo es schon mehr hat als im Jahr davor oder im vorletzten Jahr ist es mehr als im Jahr davor, glaube ich.
Ich finde, es passt aber sehr gut, diese Spiel des Jahres Videos werden einfach von Video zu Video, also nicht nur auf Jahresbasis von deinem Video zu deinem Video, sondern auch in diesem Jahr von den Top 20 bis hin zum Top 40 Video immer länger.
Oh boy. Das ist, weil die Spiele immer länger werden. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt.
Oh, naja, maybe. Ja. Wer weiß.
Da gibt es Zusammenhänge. Das ist gar nicht unsere Schuld.
Von mir, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, von mir gibt es kein Spiel des Jahres Video, wie schon im letzten Jahr. Dafür hatten wir ja das, was so jenseits der Top 20 mal schaut. Das ist einerseits deswegen, weil ich halt einfach nicht genug Spiele gespielt habe, um das für repräsentativ genug zu halten, so rum, und mich damit momentan nicht so richtig wohlfühlen würde. Vielleicht ändert sich das im nächsten Jahr, weiß ich noch nicht. Zum anderen bin ich aber auch ganz froh drum, jetzt nicht noch ein Video schneiden zu müssen.
Ja, dann müssen wir es nochmal anders aufteilen.
Ja.
Oder halt, ne, also die Frage ist mal, ob wir dann das machen können und die Top 40 dahinter und so. Das ist dann eine Frage für Ende dieses Jahres, für Anfang nächsten Jahres.
Für Zukunftsrobin und Zukunftstom. Wir beginnen mit den News der letzten Woche, angefangen mit Google Stadia, unser aller Lieblingsspieleplattform. Ich weiß, Robin, du bist sehr excited jedes Mal, wenn die Worte Google Stadia fallen. Mhm. Da holst du dein Stadia Pro Abo raus, indem du wie viel pro Monat bezahlst?
Also 900 Mark.
Ich habe mich gefragt, ob du weißt, wie viel das monatlich kostet.
14,99.
10 Euro kostet
na
es monatlich. Das Stadia
ist super Pro. Lustig. Ich bin tatsächlich in der einzigartigen Position, dass ich jemanden kenne über eine Ecke, der ein Stadia Pro Abo hat. Und darüber auch zockt.
Aufregend.
Ja, ein Kollege von Lucy hat tatsächlich Stadia abonniert und hat darüber zum Beispiel Assassin's Creed gespielt. Fand ich verrückt.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Spiele, die darüber gut funktionieren. Assassin's Creed ist bekannt dafür, dass das super geht darüber. Oder auch jetzt Cyberpunk zuletzt war halt einer der Orte, wo das gut lief. Einer der wenigen, wo man das gut spielen konnte. Allerdings, während Stadia als Streaming-Plattform weitergeht, wird Stadia als Plattform für die eigenen Spiele nicht weitergehen. Denn Google haben angekündigt, dass es keine eigenen Spiele mehr geben wird. Die 2 Spielestudios, die es gab bei Google Stadia in Montreal und in Los Angeles, die werden geschlossen. Insgesamt sind da so um die 150 Mitarbeiter betroffen. Sie haben sich ja vorher wirklich auch Veteranen aus der Industrie angeworben, unter anderem Jade Raymond, die diese ganze Spieleabteilung leitete. Jade Raymond verlässt jetzt Google für neue Pläne und die betroffenen Mitarbeiter, die jetzt halt nicht mehr ihre Rollen bei den Spielestudios einnehmen können, für die will Google neue Rollen anbieten. Also bei Google gibt es ja scheinbar genug Jobs. Es ist halt die Frage, ob die Leute das so interessant finden, weil es nichts mehr mit Spieleentwicklung zu tun hat. Aber zumindest ist es nicht direkt eine Situation, in der 150 Leute jetzt ohne Job dastehen per se. Und Kotaku haben schon quasi vor dieser offiziellen Ankündigung erfahren aus internen Quellen, dass es dieses Rumoren gab, dass die Spieleentwicklung dort gestoppt werden soll und dass auch Spiele gecancelt werden sollen, die jenseits von 2021 erscheinen. Und die offizielle Pressemitteilung hat das jetzt nochmal bestätigt, weil da nämlich steht, dass alle Titel außer die in Anführungszeichen Near-Termed Planned Games, also die in Kürze erscheinen sollen, dass die nicht mehr entwickelt werden und da quasi gecancelt wurden. Und das ist so ein bisschen der Stand dieser ganzen Nummer. Bei Kotaku gab es dann noch einen schönen Abschlussabsatz, wo eine der Quellen gesagt hat, dass Google wohl ein furchtbarer Ort gewesen sei, um Spiele zu entwickeln, mit dem Schlusszitat: Imagine Amazon, but under-resourced. Also stellt euch Amazon vor, aber mit weniger Ressourcen. Und das ist wann war das? Vor 2 Jahren oder so, als Google Stadia angekündigt wurde, als die große Revolution. Ich meine, die Streaming-Plattform geht noch weiter, aber so exklusive Spiele von Google selbst, das hat nicht so gut geklappt.
Nee, nicht wirklich. ich finde interessant, ist denn das Stadia Games and Entertainment Studio? Ich google gerade danach aktiv. Eine Sekunde, das will ich gerade mal schauen, weil wir haben ja ein bisschen was von dem Studio gehört, weil Alex Hutchinson, das ist der ehemalige Chef von Typhoon Studios, der hat auch an Far Cry 3 zum Beispiel mitgearbeitet. Der hat mit Typhoon Studios was hat er gemacht? Der hat Journey to the Savage Planet gemacht. Entschuldigung, es war nicht Far Cry 3, es war Far Cry 4. Das war der Director von Assassin's Creed 3. Mhm. Als dann Typhoon Studios gekauft wurden, wurde er ein Creative Director. Und ich wollte gerade mal gucken, ob es dieses Studio jetzt noch gibt. We've said that we will not be investing further in bringing exclusive content from our internal development team beyond any near-term planned games. Genau. Ja, interessant. Dann ist seine Rolle ja tatsächlich dadurch auch verschwunden. Und das ist, ich wollte mal kurz gucken, wann ist denn das passiert, dass sie gekauft wurden? Das war im Dezember 2019, vor knapp einem Jahr. Also, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, wie schnell das geht, ne? Wie schnell das geht von, wir bezahlen hier Millionen von Euro, um Studios aufzukaufen, okay, das hat alles nicht funktioniert, goodbye. Ja, ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Stadia dann als Service, wie es ihn jetzt gibt, nicht mehr gibt. Also dem gebe ich noch 1-2 Jahre, bis halt dann die Stadia Cloud-Technologie einfach genutzt wird von Google, um andere Sachen zu verkaufen, weißt du? Das sagen sie ja auch, dass sie die Technik nutzen würden, das alles öffnen wollen. Ich glaube nicht, dass Stadia ohne jetzt den großen Support dann noch sehr viel Sinn ergibt, bis auf weiteres.
Ja, also genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, sie haben halt gesagt, dass sie Stadia als Technologie anderen Publishern anbieten wollen, dass eben der Service noch weitergeht und Phil Harrison, der ja so als Chef mehr oder weniger für die ganze Nummer mitverantwortlich war, ist jetzt halt verantwortlich für diese neuen Beziehungen, die sie da pflegen wollen, um diese Technologie weiter anzubieten. Wie genau das aussieht, kann ich mir noch nicht so ganz draus erschließen aus dem, was sie da sagen. Aber das wird, denke ich mal, die Zeit zeigen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich mal, auch vorhanden, dass das vielleicht auch nicht ewig gehen wird. Es zeigt halt nochmal ganz schön, ne? Als sie eingestiegen sind, war es halt so dieses Ding, oh ja, krass, Google. Die haben die Ressourcen, die haben theoretisch das Know-how und die Möglichkeiten, sich das alles zusammenzubasteln. Aber das ist überhaupt keine Erfolgsgarantie, wenn da entweder nicht ein stärkeres Konzept hintersteht. Und bei Stadia ist ja von Anfang an das Problem gewesen, dass sich die Leute gefragt haben, das ist es jetzt so? Und dann gibt's ja Project X Cloud, das dann, wie heißt der Service aktuell, Robin? Ich hab's gerade vergessen.
Ich glaube, X Cloud ist richtig.
Heißt er immer noch xCloud?
Okay. Ach so, ich glaube, es heißt Xbox Cloud einfach nur. Es ist weird. Es hat keinen richtigen Namen. Warte mal, Xbox. Der offizielle Name ist
ja im Game Pass mit drin ist, ne?
Xbox Cloud Gaming.
Xbox Cloud Gaming, ja, genau. Also, weil Microsoft da ihre Anstrengungen verstärkt haben und Nvidia parallel sowas macht. Und all diese Angebote sind attraktiver als Stadia, weil bei Stadia kannst du ja diese Spiele streamen, muss sie aber dann nochmal separat kaufen auf dieser Plattform. Oder du zahlst halt 10 Euro im Monat, damit du überhaupt mal in 4K dann auch streamen kannst und noch eine Auswahl an Spielen hast im Monat, die dir ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Mhm. Und das ist halt gerade jetzt zu Zeiten von Game Pass und Co. einfach nicht das beste Angebot. Ich weiß aber nicht, inwieweit das zusammenhängt wirklich mit diesem, okay, wir wollen auch keine eigenen Spiele mehr entwickeln. Die Spiele wären ja exklusiv für Stadia gekommen und ich frage mich, ob die Alternative, einfach Spiele zu entwickeln als Google Studio, die halt auch für andere Plattformen erscheinen, ob das einfach nicht drin war, ob sie da quasi gesagt hätten, nee, entweder gar nicht oder halt genau, voll für Stadia.
So funktionieren diese Studios, glaube ich nicht. Also Amazon macht das natürlich schon, weil sie haben jetzt nicht diese eigene Plattform, aber wenn sie halt die Möglichkeit haben, dann wollen sie natürlich, also Googles Ziel war ja nicht zu sagen, wir wollen ein erfolgreiches Entwicklungsstudio gründen, sondern Googles Ziel war, wir wollen die Videospielindustrie kontrollieren. Also das ist ja das Ding, wir wollen mit Stadia ankommen, wir revolutionieren das alles mit Cloud, alle gehen zu uns, wir kontrollieren es. Und da könnte man ja nicht weit davon weg sein. Es ist sehr faszinierend zu sehen, wie irgendwie die Videospielindustrie wie so viele große Tech-Firmen die Videospielindustrie nicht zu verstehen scheinen.
Ja, wir kommen ja noch zu einer. Mhm. Aber ja, das ist das halt krass, also wie sie es als Revolution mal angekündigt haben. Und jetzt ist ja auch im Zuge dieser News ist dieses, was ich so über Social Media mitbekomme, diese Häme sehr groß, ja. Wo Leute halt sagen, naja, haben wir euch doch gesagt, so nach dem Motto, dass das kein guter Deal ist, den ihr da habt. Und ich finde auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, traurig, schade, komisch, dass Jade Raymond von einem Misserfolg zum nächsten hüpft, so ein bisschen, weil sie war ja bei Ubisoft eine ganze Zeit lang und da auch erfolgreich und dann bei EA eine ganze Zeit lang, hat da mit Visceral zusammen und Amy Hennig an dem dann gecancelten Star-Wars-Spiel gearbeitet, war dann ja bei EA Motive, ist von dort dann raus für ihr Secret Project, ihr nächstes, und das war dann Google Stadia. Und da wurde jetzt auch nichts draus. Das muss bitter sein.
Ja, also das ist schade, ich hatte das Gefühl, dass Jade Raymond auch länger schon so ein bisschen in so eine Management-Rolle immer gegangen ist, als dass sie jetzt wirklich aktiv die kreativen Prozesse geleitet hätte, aber das kann auch einfach daran liegen, dass das nie geklappt hat. Also in ihre Vita zu gucken und zu sehen, dass irgendwie die nach Assassin's Creed dann halt noch Splinter Cell Blacklist war, wo sie ja sehr involviert mit war, und Watch Dogs, wo sie auch noch involviert mit war, und danach dann nichts mehr, ist halt schon bitter.
Genau, ja. Naja, aber wie gesagt, wir kommen jetzt einfach von einem großen Tech-Konzern, der nicht so richtig Fuß fassen kann im Gaming-Sektor, zum nächsten, nämlich Amazon, die in der Vergangenheit ja jetzt mit ihren Amazon Game Studios schon viel versucht haben, so richtig viel geklappt hat nicht. Erst vor einigen Tagen gab es einen Bloomberg-Artikel von Jason Schreier und Co., wo sie über 30 auch aktuelle Amazon-Mitarbeiter interviewten, wo es darum ging, dass die Kultur problematisch ist bei den Amazon Game Studios, spezifisch der Boss problematisch ist, Mike Frazzini, der vorher noch nie, bevor er da die leitende Rolle eingenommen hat, noch nie ein Spiel entwickelt hat, gleichzeitig Veteran engagiert, dann aber ignoriert, der überambitioniert ist, wo alles so sein soll wie bei Call of Duty, und der wohl eine Bro-Culture kultiviert haben soll in seinem Studio, also dass Frauen nicht so willkommen waren und dass das da durchaus sexistische Töne annahm. Und das ist für sich schon mal ein Problem. Also es gab da auch so eine Nummer, zum Beispiel nach der Cancellation von Crucible, diesem Multiplayer-Spiel, wo ein Entwickler erzählt, dass er noch was abholen wollte aus dem leeren Büro. Und da war einfach nur so ein Whiteboard-Schriftzug, auf dem stand, Fraz is Cancer. Also Fraz, der Name vom Boss, ist Krebs. Umgeben von so +1 Zeichen, die quasi zustimmend da drauf gezeichnet waren. Das ist schon krass. Also Amazon macht jetzt schon eine ganze Weile Spiele. Wirklich viele von denen wurden gecancelt. Crucible ist eins, das in der Beta war, dann tatsächlich kurz erschienen war und dann nochmal zurückgenommen wurde und gecancelt wurde. Und New World ist momentan das einzige, dieses quasi MMO, das halbwegs erfolgreich zu sein scheint. Und selbst da, laut diesem Bloomberg-Bericht, gab es wohl so die internen Probleme, dass die Entwickler der Chefetage erstmal erklären mussten, warum die Darstellung der Einheimischen in dem Spiel ein bisschen problematisch ist, bevor dann so Ureinwohner-Symbolik entfernt wurde, weißt du? Und das sind halt alles so schöne so schöne Dinge, die man von Amazon hört. Und jetzt geht es ja noch weiter im Wesentlichen, nämlich dass Amazon reagiert hat auf diesen Bloomberg-Artikel. Einmal der Andy Jassy, der zukünftige CEO von Amazon sein wird, also der auch Jeff Bezos dann ersetzt, hat eine Mail geschrieben an die Mitarbeiter. Er meint, die Anschuldigungen seien übertrieben, räumt aber auch Fehler ein. Also es ist nicht so ein komplettes Abwatschen, aber so ein bisschen. Er schreibt dann noch, dass halt manche Geschäfte eben viele Jahre brauchen, um abzuheben und dass sie die Geduld haben und er die Dedication sozusagen nochmal verstärkt, die Amazon für ihre Spiele-Ambitionen hat. Und Frazzini, der Boss, um den es da ging, der hat ebenfalls noch mal eine Mail an die Devs geschrieben, in dem er schreibt, dass er bei seinem Studio, dass es da keine Toleranz gibt für die Art Verhalten, die im Artikel beschrieben wurde, mit dem Zitat, "We've learned and approved a lot along the way, myself included, and we will continue to do so." Und das ist der aktuelle Stand bei Amazon.
Amazon war, finde ich, immer schon eine der faszinierendsten Geschichten in der Videospielindustrie, weil ich da auch immer so einmal im Jahr ist mir so eingefallen, es gibt ja die Amazon Game Studios, stimmt. Hab so nachgeguckt
und man hat halt gesehen. Man vergisst es sehr schnell wieder, ne?
Ja, weil, also, das war ja auch so ein Ding, oh fuck, Amazon ist da. Amazon kauft die ganzen Entwickler sich ein. Hier Clint, wie heißt er, der Watch Dogs Legion jetzt gemacht hat und Far Cry 2, Clint Hocking, irgendwie sowas.
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht.
Der war ja auch eine Zeit lang bei Amazon Studios. Mhm. Kim Swift von Portal ist zu Amazon Game Studios gegangen. Die haben da wirklich viel auch wieder eingekauft. Double Helix haben sie gekauft und integriert, nachdem die Killer Instinct gemacht haben. Also akquiriert. Und dann wurden denen gesagt, so, und jetzt macht das mal exakt so, wie wir das euch sagen. So wie wir glauben, dass man Spiele entwickelt, macht das mal so. The Amazon Way. Und ja, stellt sich raus, klappt gar nicht. Das ist so peinlich, wie lange da jetzt schon in diesem Unternehmen versucht wird, irgendein vernünftiges Spiel zu basteln. Und es scheint einfach nicht zu klappen. Es kommt hier dieses eine Spiel, wie heißt das, New World?
New World.
Ja, New World. Kommt jetzt ja bald raus, ne? Aber das sieht halt aus, wie es aussieht. It's fine, probably. Nur nichts für uns vermutlich. Aber nur nach dem Ganzen, was da passiert ist, mit dem Rassismusgeschichte und der Kolonialisierungsgeschichte. Es ist ein trauriger Artikel, den zu lesen. Weil das alles so offen, so glaubwürdig und so offensichtlich scheint.
Ja, man hat wirklich wenig Probleme, das einfach. Also ich meine, es basiert ja auf einer verlässlichen Quelle, es ist mit 30 Leuten dort gesprochen worden, also man kann das schon für voll nehmen, das ist sehr glaubwürdig, aber man hat auch gar kein Problem, es zu glauben, weil das ja nicht die erste dieser Geschichten ist, auch mit so einem Boss oder generell so einer Chefetage, die das Hauptproblem darstellt und alle drunter müssen leiden und das ist halt krass und ich finde, in dem Fall ist es nochmal krasser, weil hier stecken nicht irgendwie erfolgreiche Spiele dahinter, sondern Flops. Also, ne, sie haben halt viele Spiele gecancelt, aber die rausgekommen sind, The Grand Tour war ein Flop, Crucible war nur ganz kurz draußen, auch ein Flop und New World ist jetzt das, was potenziell der erste große Erfolg ist und ich meine, Amazon haben in der Vergangenheit auch so ein paar Mobile-Spiele entwickelt, die wir hier jetzt nicht einschließen. Irgendwann haben sie halt den großen Push gemacht, weil sie die großen Spiele entwickeln wollten. Mhm. Und ne, das kommt von Amazon, so der einer der reichsten Firmen der Welt, die haben Twitch gekauft und da wurden so viele Ressourcen verbrannt, das ist kritisch, damit hätte man so viel Gutes anderes machen können und das ist ein Armutszeugnis, diese ganze Geschichte und ich weiß auch nicht, also ne, der Andy Jassy schreibt ja, naja, sie haben so den langen Atem und manche Geschäfte brauchen eben Jahre, um abzuheben. Ich weiß nicht, ob ich da irgendeine Art von Zuversicht in mir aufbauen kann, um zu sagen, ja, aber die nächsten Jahre, da wird's gut werden. Weil ja jetzt auch nichts darauf hinweist, dass sie irgendwas ändern, basierend auf zum Beispiel den Sachen, die im Bloomberg-Artikel genannt wurden.
Ich glaube auch, also Amazon ist ja so eine, ist ja wirklich die gigantischste Firma, die du dir vorstellen kannst. Ja. Und wenn du da halt arbeitest, musst du halt Das scheint ja auch dieser Artikel so ein bisschen zu bestätigen, so ein bisschen diesen ganz, also das so ein bisschen religiös in dich aufnehmen, hier sind unsere 4, 5 Punkte, nach denen alles passieren muss und offensichtlich klappt das darunter nicht. Und selbst wenn das klappt, also der Anspruch ist ja so einer, dass der, glaube ich, gar nicht mal das Spiel dann erzeugen kann, das für uns interessant sein könnte. Ne? Das sind dann halt eher so die New Worlds und die Twitch-Sport-Games dieser Welt, die dabei dann entstehen. Also selbst wenn es dann eines ist, was so richtig gut wird, ist es, glaube ich, nichts, was dann zumindest uns beide als Spieler begeistern kann.
Ja, weil sie keine Geschichten erzählen wollen, sondern den Erfolgen anderer hinterherrennen.
Was aber vermutlich auch besser ist, ne, wenn man bedenkt, dass das eine Spiel, was so etwas wie eine Geschichte und einen Plot hatte in mit New World, darum ging, dass du halt eine fiktives Landmasse kolonialisierst und die Eingeborenen dort abschlachten musst. wo dann erstmal die CEOs von allen Entwicklern der Welt zusammenbekommen müssen, hey, das ist übrigens die rassistischste Scheiße, die ich je gesehen habe. Und die, nein, das sind ja fiktive Eingeborene, ich verstehe nicht, was ihr meint. Und dann mussten sie erst einen Berater-Team irgendwie einstellen, der dann gesagt hat, that's very racist, yes, yes, it is. Und dann sagten sie, oh, okay. Und dann haben sie es geändert. Also wenn ich halt davon ausgehe, denke ich mir,
gut, vielleicht besser. Meinst du, es ist ein geheimer Segen, dass sie keine Storys erzählen wollen?
Genau.
Okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie da die Zukunft von Amazons Game Studios aussieht. Aber das Fazit ist, von Google können wir erstmal keine Spiele mehr erwarten, weil die werden keine mehr entwickeln. Und von Amazon können wir wahrscheinlich auch keine Spiele mehr erwarten, wenn es so weitergeht wie bisher.
Ja.
Gut, auch kein Spiel kommt so richtig zustande bei Ubisoft bei der Entwicklung von Prince of Persia Remake, denn das wurde jetzt erneut verschoben. Es wurde ja schon mal verschoben auf den 18. März, aber auch diesen Termin werden die Entwickler nicht einhalten, denn sie haben jetzt geschrieben, dass sie, um das Spiel halt ne, noch weiter den Ansprüchen der Fans anzupassen, das auf einen späteren Termin in Anführungszeichen verschieben. Also es hat gar keinen Release-Datum mehr, dieses Spiel. Was in mir die Vermutung aufkeimen lässt, dass wir es jetzt eine ganze Weile gar nicht mehr sehen werden und es dann noch mal so eine Art Re-Reveal gibt. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du da auch jetzt nicht ganz traurig drüber bist.
Nee, das war ja wirklich die Hoffnung. Also das war ja auch das, was wir beim letzten, wenn ich mich richtig erinnere, bei der letzten Verschiebung bereits gesagt haben, so okay, das wird jetzt nichts groß ändern, wenn halt um einen Monat das Spiel nach hinten verschoben wird, was da ja der Fall war. Aber dass sie halt jetzt dann nochmal sagen, okay, nee, das kommt erstmal einfach nicht raus, mal gucken. Also auf der einen Seite finde ich erstmal, da fände ich sehr interessant zu erfahren, was in diesen 2 Monaten passiert ist, seitdem, dass das wohl irgendwie im Dezember angekündigt wurde, oder 1,5 Monaten, seit es im Dezember angekündigt wurde, dass es nur um einen Monat verschoben wird, zu jetzt, wo sie gesagt haben, nee, bis auf Weiteres. Ich hoffe halt, ne, dass das wirklich das Ding ist, dass Ubisoft halt gesehen hat, okay, wir haben da nicht den Hype generiert, den wir gerne hätten und unseren irgendwie Umfragen bei uns, wenn wir gucken, wie da die allgemeine Meinung ist, kriegen wir nicht die Daten, die wir gerne hätten. Das heißt, wir müssen dann nochmal von Grund auf neu dran. Ja. Und das hoffe ich halt irgendwie. Ich hoffe, dass, wenn wir das Spiel das nächste Mal sehen, was auch gerne noch ein Jahr dauern darf, dass es dann ein grundsätzlich anderes Spiel ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, das lässt sich auch nicht verhindern, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es irgendwie länger als 6 Monate verschoben wird, dann muss man halt drüber nachdenken, okay, ergibt das Sinn, da immer noch ein Xbox One und PlayStation 4 geleitetes Spiel zu veröffentlichen, weil das war es ja, ne? Es war ja ein Spiel, was zunächst für die alte Konsolengeneration entwickelt wird. Und dann, wenn wir dann irgendwie ein Jahr schon danach sind, oder wenn es noch länger verschoben wird, vielleicht sogar noch mehr, dann würde es vielleicht schon Sinn ergeben, das nochmal alles einfach vom Grundsatz nochmal neu zu starten. Ob das passiert, das bezweifle ich, aber ich hoffe zumindest, dass sie auf dem Grundgerüst, das sie hier gebaut haben, nochmal eine neue Farbe, eine neue Schichtfarbe draufmalen.
Ja, es ist, also ich glaube auch nicht, dass sie komplett von vorn anfangen, weil sie werden ja auch die ganzen Systeme schon gebaut haben und das Gameplay und alles. Und das ist ja nie das gewesen, wo man jetzt angesetzt hat und gesagt hat, oh, guck mal, das sieht ja schlimm aus. Sondern es war ja wirklich diese visuelle Gestaltung. Was halt ein Hauptaugenmerk ist bei einem Remake. Also es ist auch nicht verkehrt, durchaus zu sagen, ey, Moment mal, wie sieht das denn aus? Dann spiele ich lieber das Original. Das ist ja nicht die Reaktion, die du haben willst, wenn du dein schickes neues Remake ankündigst.
Nope.
Und ich bin da dann auch so, dass ich einerseits die Zuversicht habe, dass das nur was Gutes sein kann, für dieses Projekt auch länger verschoben zu werden, dann noch mal so richtig ranzugehen. Andererseits auch ein bisschen die Angst, dass es potenziell wirklich verschwindet. Also, dass wir irgendwie dann in 2 Monaten hören, ja, wurde jetzt gecancelt.
Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich nicht. Dafür haben die ja gemerkt, also Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Reaktion zu groß gewesen, weißt du?
Aber war die Reaktion auch international so groß? Das frage ich mich. Bei uns ist sie natürlich sehr groß, aber
sonst
ich weiß
würde
nicht,
ja nicht, also sonst wäre das jetzt nicht passiert. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn die negative Reaktion nicht deutlich und groß genug gewesen wäre, dass sie dann gesagt, sonst hätten sie es einfach rausgehauen und dann wäre es nicht erfolgreich gewesen oder so nicht so erfolgreich, wie es hätte sein können und dann wäre irgendwie gut gewesen. Zumindest meiner, also ganz unwissenschaftlichen Vorstellung nach jetzt. Aber ja, das kann es natürlich auch sein. Aber ich glaube eher, dass sie sagen, okay, wir müssen noch mal grundsätzlich dran.
Ja. Denke ich auch. Und ja, vielleicht reden wir dann irgendwie Ende des Jahres, Robin, über eine richtig schöne PlayStation 5, Xbox Series X, Prince of Persia Remake-Version.
Das fände ich so toll.
Das wäre schön.
Weißt du, das wäre ein schönes Relikt, dieser erste Trailer. Und wenn das nächste, was wir dann sehen, großartig wäre, das wäre ein Träumchen.
Wenn es dann so eine Ubisoft Forward gibt und wir quasi noch mal ein neues Reveal haben und diesmal wirklich die Freude, die beim ersten Erklingen der Töne auch anhält und nicht sofort umschlägt in, oh mein Gott, was ist das denn? Ja,
absolut.
Gut. Ich glaube, die Leute haben sich sehr gefreut über die Ankündigung des nächsten Final Fantasy 14 Add-ons namens Endwalker. Und das erscheint im Herbst 2021. Sie haben parallel auch angekündigt, dass eine PlayStation 5-Version offiziell kommen wird von Final Fantasy 14. Die Beta dafür startet am 13. April. In Endwalker, dem neuen Add-on, gibt's halt das, was so üblich ist für MMO-Add-ons. Also neue Gebiete, eine neue Stadt, neue Dungeons. Anima wurde als so ein Boss, nehme ich mal ganz stark an, angekündigt. Anima ist so ein großer Summon aus Final Fantasy 10 und ein sehr cooles Design, wie ich finde. Ein neuer Raid wurde mit angekündigt, das Level Cap wird auf 90 erhöht und sie sagen, dass das wohl das Ende der Geschichte sein wird um Heidelin und Zodiac, also die große Storyline, die sie in Realm Reborn angefangen haben und dass es danach dann natürlich noch weitergeht, aber dass sie trotzdem diese Saga quasi zum Ende bringen. Und es wird einen neuen Job geben, den Sage. Sind das irgendwie Sachen, die bei dir vielleicht noch mal die Motivation wecken, oh stimmt, ja, ich wollte ja Final Fantasy 14 nachholen. Löst das bei dir irgendwas aus, Robin?
Ja, es ist immer noch installiert. Und ich möchte gern. Ja, es ist jetzt so ein bisschen, Shadowlands ist so ein bisschen immer noch ein Konflikt dabei, weil ich bin da jetzt recht in Shadowlands recht weit mit der Covenant-Campaign, in der ich bin. Und diese Covenant würde ich gern vorher noch beenden. Diese Storyline. Aber wenn ich das gemacht habe, dann wird es, glaube ich, langsam mal wieder Zeit. Ja, ich habe das auf jeden Fall immer noch fest vor, das zu machen. Und wann kam das raus, Endwalker?
Das kommt im Herbst. Also einen genauen Tag hat es, glaube ich, noch nicht.
Also ich glaube, das wäre cool, wenn ich bis dahin aufgeholt hätte. Mal gucken.
Ja, das ist eine große Aufgabe. Bei mir, also ich bin, glaube ich, kurz davor aufzugeben, wo ich so denke, ja, ich glaube, ich gucke mir die Story auf YouTube an. Weil ich hatte auch beim letzten Mal, wo ich nochmal den Anfang von Heavensward gespielt habe, gemerkt habe, dass mir das Gameplay, recht wenig gibt. Also es ist okay und so, ist jetzt nicht schlimm, aber für mich persönlich trifft es einfach nicht so richtig meinen Geschmack. Nee, und es ist dann eher so ein, okay, ich bin für die Story da und die Story braucht ja dann jetzt auch in Heavensward noch ein bisschen, um so richtig loszulegen. Und ich weiß, Shadowbringers soll eine der besten Final Fantasy Geschichten sein, aber ist sie die hunderte Stunden Investition noch wert? Ich meine, ich habe jetzt schon 100 Stunden investiert, so fast, aber da denke ich so an den Begriff Sunken Cost Fallacy und denke mir, ja, okay, nur weil ich so viel investiert habe, muss ich jetzt nicht noch mal das Dreifache investieren.
Nee, genau, finde ich, hast du auf jeden Fall recht. Bei mir ist das schon so, weil ich dann auch Bock drauf habe.
Ja, genau, also man müsste halt Bock drauf haben und ich bin auch nach wie vor sehr interessiert, weil ich höre das ja auch, also erst jetzt bei der Ankündigung von Endwalker habe ich wieder Leute gelesen, die das empfohlen haben und es sind immer andere, die dann sagen, ja, übrigens, Shadowbringers ist eine der besten Final Fantasy Geschichten. Und ich denke mir so, ja, geil, also neugierig bin ich schon.
Ja.
Hast du den Trailer eigentlich angeguckt zu Endwalker?
Nee, ja, weil ich mich nicht spoilen will, tatsächlich.
Ich weiß gar nicht, ob das so viel spoilt. Also
ich habe einen Charakter gesehen, den ich kenne in den
Da sind auch Charaktere drin, die ich sogar kannte.
Ja, da wollte ich noch vorsichtig sein, aber sagst du es egal? Da ist nichts.
Also für mich, ich habe jetzt da zumindest keine Information draus bekommen, wo ich dachte so, ah, das ist jetzt der Twist. Dafür bin ich auch schon wieder zu sehr raus. Also ich habe die Charaktere wieder erkannt, aber das war es dann auch schon. Es ist halt ich finde den Trailer ein bisschen weird. Also ich finde ihn cool, aber er ist auch ein bisschen weird. Sehr komische Musikwahl. Okay. Wäre jetzt nicht, also ist halt mal was anderes als irgendwie Epic Orchester oder so. Und die Bilder, die man so gegen Ende des Trailers sieht, die machen mich dann auch wieder neugierig auf das, was in Endwalker potenziell passieren wird. Mhm. Weil man sieht ja auch im Symbol, in diesem Logo, was sie immer haben, dieses typische Final Fantasy Logo mit dem Artwork, den Mond.
Ja, genau, man geht auf den Mond, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, und das ist komisch.
Das ist schon sehr gut. Ich finde das aber angemessenes Ende für eine Final Fantasy Geschichte, dass man auf dem Mond gegen Gott kämpft oder so.
Ja, also gegen irgendeinen Gott bestimmt. ihr wisst ja, wir sind jetzt zwei Leute, die jetzt nicht voll drin sind in Final Fantasy. Wir haben es beide versucht und sind ja auch einen ganzen weiten Weg gekommen. Aber sind da jetzt halt nicht so auf dem aktuellsten Stand, dass wir euch da jetzt mehr über Endwalker erzählen können oder warum das jetzt so toll ist. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen, warum Total War Warhammer 3, Gottdamn, so toll ist, weil das wurde in der letzten Woche auch angekündigt mit einem CG-Trailer und einem sehr ungefähren Release-Zeitraum von 2021 und dem Hinweis, dass es das Ende der Trilogie sein soll von Total War Warhammer.
Ja, großartig. Leute haben darauf sehr, sehr lange gewartet. Also es gibt ja wirklich die Hardcore-Fans, zu denen ich jetzt nicht ganz gehöre, dafür habe ich es zu wenig gespielt, nämlich nur knapp irgendwie, ja, weiß ich gar nicht, 60 Stunden oder so oder 50 und von Hardcore-Spieler von Total War Warhammer bist du erst, wenn du also 1000 Stunden und mehr investiert hast und so viel musst du auch investieren, wenn du diese völlig unterschiedlichen Völker so ein bisschen wertschätzen lernen möchtest. Übrigens, falls ihr gerade Sachen am Mikro hört, das ist mein Kater.
Genau, es tut mir leid. War ich kurz davor anzusprechen?
Ja, Moment. So, ja, so, jetzt auf meinem Schoß. deswegen, da kann ich natürlich lange nicht mithalten, aber ich, Jesus Christ, Nemo, er ist sehr unstet gerade, es tut mir sehr leid. Deswegen freue ich mich da trotzdem sehr, sehr doll drauf, vor allen Dingen, weil es halt so faszinierend wird, zu sehen, wie gigantisch dieses Spiel dann sein wird, weil sie haben ja das Gleiche gemacht, was auch Hitman gemacht hat. Sie packen diese Trilogie, machen sie ja zu einem Spiel. Also wenn du Warhammer 2, 1 hattest und dann Warhammer 2 gekauft hast, dann hast du quasi beide Kampagnen in einem Spiel gehabt und dann sogar mehr Inhalte in einer dieser Kampagnen und damit schon irgendwie die komplette westliche Hälfte der Karte von Warhammer gehabt, der Welt von Warhammer. Und hier wird dann quasi der Osten aufgemacht in Warhammer 3. Und das ist jetzt alles aus dem, was ich mir zusammengelesen habe, aber es scheint mir so, als ob das große Ding ist, wo Leute gerade so richtig excited sind, ist, dass da eine Region, ich bin mir nicht sicher, wie man die ausspricht, Cathay, ich bin mir nicht sicher, dass diese Region jetzt dabei ist, die basiert einfach auf China, also jedes dieser Länder basiert einfach auf eine Echtweltland, weil auch die Karte ist so eine leicht abstraktere Form unserer Weltkarte einfach. Soweit ich das gesehen habe, gibt es von Cathay, so nenne ich es jetzt einfach mal, nichts wirklich. Also da ist nie was in Form von irgendwie Miniaturen fürs Tabletop-Game erschienen. Deswegen gibt es einfach in der Lore diesen Ort, aber nichts wirklich auf einer spielerischen Basis oder auf einer visuellen Basis. Und da sind Leute halt super excited jetzt, dass quasi man das erste Mal was zu dieser Region in diesem Spiel sehen würden. Das ist ja auch super cool, ne? Also dass sie da wirklich was in Anführungsstrichen Neues bauen können.
Ja, bei mir ist diese Warhammer-Faszination etwas, das im Hintergrund immer ein bisschen mitschwingt. Ich betrachte das ja eher aus der Ferne und habe ja da mal so einen Stay Forever Podcast gehört, wo Gunnar Lott und Maurice Weber von der GameStar so die Warhammer-Welt mal erklärt haben. Da gibt es einmal einen Podcast über Fantasy und einmal einen über Sci-Fi. Und da war ich schon sehr interessiert, weil das mal so schlüssig und kompakt erzählt zu bekommen, ist dann schon ganz nice. Und da kann ich mir auch super dann vorstellen, wie so ein Strategiespiel darin funktioniert. Und du hattest ja auch eine Zeit lang sehr geschwärmt von Total War Warhammer 2. Und ja, das ist so ein ich frage mich, ob das eigentlich ein Problem ist, immer weiter zu warten, weil dieses Spiel ja immer größer wird. Also, ne, du sagst ja, ja gerade, du hast dann und teurer, genau, und du hast dann so eine riesige Map potenziell vor dir. Ich meine, die sind ja auch alleinstehend, die funktionieren ja auch für sich, aber ist trotzdem witzig.
Ja, ich glaube halt, ne, das ist halt, wenn du das Spiel spielst wie ich, wie du und ich, ja, dann reicht dir komplett, wenn du halt dann nur drei kaufst, weil du wirst ja, ja, auch nicht mal die ganzen Rassen und Völker jemals sehen. Das wird dann wirklich erst relevant, wenn du halt als dein Hobby Total War Warhammer spielen willst, dann lohnt sich's. Das kannst du halt, das machen ja auch viele, und dann kannst du dir halt diese drei Spiele zusammenholen. Was ich super, super lustig finde, lieber Tom, ist, dass also ein paar dieser Regionen, die jetzt in Warhammer 3 dabei sind, standen dabei. Und eine der Regionen ist halt auch die Warhammer-Version von Japan. Und weißt du, wie der verrückte Fantasy-Name von Japan lautet? In Warhammer? Nippon.
What, echt?
Ja, in Total War heißt das fiktive Japan Nippon. Und das finde ich wirklich extrem lustig.
Oh weh.
Ja.
Naja, okay, dann soll es das zu Total War Warhammer 3 gewesen sein. Also bei dir durchaus so ein bisschen Hype mit ausgelöst, ja, wenn auch nicht doch ganz den von Veteranen der Serie.
Nee, natürlich, da kann ich nicht mithalten, aber ich habe, also ich hatte auch, während ich Warhammer 2, ich habe das ja dann auch sehr spät gespielt, ich meine, es kommt ja immer noch neue DLC raus, klar, aber ich habe es ja trotzdem in dem Lebenszyklus von Warhammer 2 sehr spät erst gespielt, und ich habe da schon gedacht, ich freue mich darauf, das dann in Warhammer 3 noch machen zu können, dann nochmal neu einsteigen zu können, und das habe ich auf jeden Fall vor, dann nochmal eine Kampagne zumindest zu spielen, womit ich dann nochmal wieder 30, 40 Stunden beschäftigt bin.
Ja, wahrscheinlich. Ja, mal gucken, wann es erscheint. Wie gesagt, bisher ist Release-Datum nur 2021. Wir machen weiter mit der Mass Effect Legendary Edition. Die erscheint am 14. Mai 2021, und jetzt gab es einen ersten Trailer, in dem man auch Spielszenen sieht und nochmal ein paar mehr Informationen. Zur Erinnerung, die Legendary Edition umfasst alle drei, oder was heißt alle, umfasst die Mass Effect Trilogie, also die ersten drei Spiele mit über 40 DLCs, das sind alles die Singleplayer-Inhalte von diesen Spielen, und mit verbesserter Optik, also in 4K HDR, mit so Balancing-Änderungen, mit verbesserter Mako-Steuerung und so Updates, wie dass man die weibliche Commander Shepard, die man in Mass Effect 3 spielen konnte, auch in allen anderen Spielen spielen kann. Also die von ihrem optischen Design. Man konnte ja schon immer eine weibliche Shepard spielen, aber du hattest in Mass Effect 1, 2, 3 so einen standard designten männlichen Shepard, und jetzt gibt's das auch für die weibliche Shepard in allen Spielen.
Ja, also beziehungsweise es gab vorher auch einen Standard, aber das war halt, also das wurde für 3 überarbeitet, ne? Es gab ja auch eine Default-Option, wo, also wenn du einfach die Femme genommen hast, hatte die ja einfach ein, die musste ja irgendwie dargestellt werden, bevor du sie veränderst. Ja, genau,
aber die waren immer sehr unterschiedlich.
War das für 1 und 2 unterschiedlich, ja? Ich weiß halt noch, für 3 haben sie halt gesagt, so hier, Fans, votet mal für euer offizielles Design von Femme-Shep, und das ist dann auch eben als Default verfügbar, aber sie haben halt gesagt. Ja?
Ja, nur als kleiner Hinweis, du hast immer noch Nebengeräusche bei dir.
Ich weiß nicht, ob das
immer noch die Katze
ist. Ja, ich versuche ihn die ganze Zeit hier ein bisschen zu beruhigen, aber es ist gerade schwierig, es tut mir leid. Was sie aber bereits gesagt haben, deswegen erwähne ich das gesondert, ist, dass sie aber auch diese vorherige Default-Option immer noch anbieten werden. Weil es gibt halt Leute, die haben halt diese Default-Option aus Mass Effect 1 einfach als ihr Standard-Shepard und würden die auch gerne in dem neuen in Legendary Edition nutzen wird, und das geht immer noch. Ja, also das ist dann nicht mehr die Default, aber du hast immer noch als irgendwie eine vorgegebene Option auch den alten Default-Fem-Shep.
Ja, es gibt noch ein paar andere Änderungen für Mass Effect 1. Sie haben zum Beispiel unter anderem über AI-Upscaling Texturen und sowas verbessert. Sie haben das ganze Lighting, also die ganze Lichtstimmung teilweise angepasst. Es gibt ja so Vergleichs-Screenshots, wohl auch alles abgesegnet vom Original Art Director. Sie wollen besseres Autosave bieten, also an häufigeren Stellen, und generell so ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen einbauen und da doch schon einiges machen. Also es gibt so einen Eurogamer-Artikel, wo auch so ein bisschen Interview-Kram mit drin ist, den ich gelesen habe, wo auch drin steht, dass sie die Citadel-Fahrstuhl-Ladezeit von 50 auf knapp über 10 Sekunden gekürzt haben, was ich auch irgendwie drollig finde.
Ja, es ist Ich finde das so toll, Tom. Ich bin da komplett begeistert von auf allen Ebenen, muss ich ehrlich gestehen. Das ist ja, genau,
so schön.
Das ist genau
bei einem EA-Spiel.
Ja, das ist genau das, was ich mir davon erhofft habe. Also es kommt halt von BioWare, es arbeiten ja, wie du bereits erwähnt hast, also nicht nur irgendwie Leute, die dann das absegeln, sondern es arbeiten da an, aktiv auch Leute dran, die an den alten Mass Effects dran auch mitgearbeitet haben. Und ne, die Hoffnung war ja, dass sie an Mass Effect 1 auch richtig rangehen. Und sie scheinen das jetzt nicht alles komplett neu zu entwickeln, oder sie entwickeln das alles nicht komplett neu, aber A, optisch gehen sie da schon richtig dran. Also die Vergleichs-, also ich war da schon sehr überrascht, wie viel besser das aussieht. Und B, haben die auch schon recht grundsätzliche Gameplay-Änderungen getätigt, von dem, was sie da aufzählen. Und ich glaube nicht, dass dadurch jetzt Mass Effect 1 zum besten Shooter der Welt wird, aber ich glaube, dass es wesentlich, ein wesentlich besseres Spiel wird. Und ich hab jetzt richtig, richtig Bock, das nochmal zu erleben alles.
Ja, das freut mich. Also bei mir kommt das auch gut an bisher. Ich mag das auch, was sie da zeigen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich dann wirklich Mass Effect 1 spielen wird. Ich habe ja in der Vergangenheit nicht so ein großes Problem damit gehabt, dass es sich halt ein bisschen, ja, klobiger anfühlt als die anderen zwei Teile. Und bin aber trotzdem interessiert daran, wo genau sie überall ansetzen. Der neue Stil, den finde ich interessant. Wie hast du denn so das wahrgenommen mit den, also es gibt ja so ein paar Leute, die sich auch drüber lustig machen, über den, die Lens-Flares, die man auf manchen der Vergleichsshots sieht. Bist du da ein Fan von? Ist dir das egal?
Also in meiner Wahrnehmung ist, wird dadurch einfach so ein bisschen das angepasst an den Look von Mass Effect 2 und 3, oder? Weil das hat ja auch schon Lens-Flares überall. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch in Erinnerung, aber das stört mich nicht. Nee, das passt für mich sehr zur Identität von Mass Effect, ehrlich gesagt.
Nee, ich habe das auch so ein bisschen im Kopf gehabt. Also es ist ja immer so ein Ding bei den Vergleichsshots, wenn du mir nur das eine zeigst, ist es so, ja, okay, sieht doch aus, wie ich es im Kopf habe. Mhm. Und erst durch den Vergleich wird klar, ah, okay, nee, war gar nicht so. Und ich glaube, hier wird es potenziell vielen Leuten so gehen bei Mass Effect. Sie passen halt wirklich die Lichtstimmung an, wodurch manche Szenen eben sehr anders aussehen werden. Wahrscheinlich auch so anders, dass es dann Leute gibt, die das Original besser fanden, was ja auch okay ist, das passiert. Aber ich bin generell ein Freund davon, dass sie so stark dann doch noch mal rangehen und da wirklich sagen, nee, wir wollen das hier verbessern, wir machen hier ein richtiges Remaster draus.
Genau, genau. Ich finde es auch richtig cool. Das ist, glaube ich, das, was man sich so erhoffen konnte hiervon. Und das scheinen sie ja wirklich dann auch zu machen. Und du hast ja auch die ganzen Singleplayer-DLCs alle drin. Multiplayer ist nicht dabei. Verstehe ich, wenn Leute darüber ein bisschen sad sind beim dritten Teil. Aber ich verstehe auch sehr, dass es nicht dabei ist. Ich finde es ein super, super Paket und freue mich da echt sehr, sehr doll drauf.
Genau. 14. Mai 2021 kommt's raus. Und wo wir schon bei so Re-Releases sind, machen wir direkt weiter mit Judgment, das für PlayStation 5, Xbox Series X und S und für Stadia bestätigt wurde. Das soll am 23. April kommen. Bisher gab es das Spiel halt nur für die PlayStation 4. Und man hat sich schon lange gefragt, hey, jetzt wo die ganzen Yakuza-Spiele auch auf andere Plattformen geportet werden, wann ist Judgment dran? Und jetzt wissen wir es. Wir wissen aber auch, dass es einerseits keine PC-Version geben wird, was komisch ist, weil es eine Stadia-Version gibt, und auch kein Cross-Buy. Also wenn ihr die PlayStation 4-Version habt, habt ihr nicht automatisch die PlayStation 5-Version.
Ja.
Sie haben den Stil des Spiels angepasst. Also auch da die Lichtstimmung stark verändert. Also gerade da gibt es ja auch schon ein paar Vergleichsscreenshots, wo man wirklich sieht, ah, okay, das Spiel sieht teilweise maßgeblich anders aus. Es soll in 60 Frames die Sekunde laufen und sie haben die Ladezeiten verbessert. Wie hast du denn das aufgenommen? Wir mögen ja beide Judgment sehr.
Ja.
Also ist ja ein Spiel, was
eines der besten Yakuza-Spiele.
Also kann man durchaus so sagen. Und ich freue mich, dass es dann mehr Leuten zur Verfügung steht und dann auch in verbesserter Performance zur Verfügung steht. Aber wie findest du zum Beispiel die stilistischen Änderungen?
Also ich habe tatsächlich nur einen Screenshot vom Gesicht gesehen. Ich gucke mir gerade mal PS5-Screenshots noch mal an, was ich da noch so gerade sehe. Aber auf diesem einen Screenshot fand ich einfach, sah einfach deutlich besser aus. Ich sehe wirklich nur diesen Gesichts-Screenshot. Also, aber ich kann ja mal ganz grundsätzlich sagen, ich finde das immer fein erstmal, weil da dran, also es gibt ja auch so ein Ding bei Final Fantasy X, wo die Gesichter verändert wurden und der Meinung nach von vielen Leuten schlechter wurden, was ich auch verstehen kann, aber ich denke mal, okay, diese alten Version gibt's noch. Ich finde es immer eher besser, wenn sie für so neue Versionen auch nochmal grundsätzlich dran gehen und selbst wenn es dann nicht immer in allen Situation objektiv einfach besser ist, finde ich es dann doch cool, dass sie zumindest halt das versuchen. Ah, du hast mir gerade ein paar Screenshots geschickt. Warte, ich guck mal kurz rein.
Genau, also ihr müsst euch vorstellen, Judgment hat halt einen sehr kontrastreichen eigenen Look, mit einer sehr eigenen Farbstimmung, also schon sehr wiedererkennbar und auch so ein bisschen so, wie es zum Beispiel in Yakuza Kiwami 2 ist, weil das, soweit ich weiß, auch die gleiche Engine benutzt. Also wie gesagt, sehr starker Kontrast. Und das neue Judgment, das jetzt auf PlayStation 5 und Co. erscheint, das hat eher so einen natürlicheren Look. Also die Farben sind ein bisschen natürlicher und es sieht ein bisschen mehr nach Studiolicht aus, als weniger nach diesem stilisierten. Und das ist absolut eine Geschmacksfrage, aber jetzt siehst du ja zumindest mal den Unterschied. Ist das was, wo du sagst, okay, das eine findest du jetzt besser oder ist es eher so ein, ist eigentlich egal?
Ja, ist eigentlich egal. Ich finde das sehr interessant, weil die PS5-Version so gemutet wirkt im Vergleich, gerade in diesem, Intro-Screenshot von dem weißen Hintergrund, denn dem Replies ist von dem, was du mir geschickt hast. Finde ich, also ich tue mich das schwer, dann wirklich zu sagen, oh, how dare they, das ist irgendwie doof, sondern ich finde es in erster Linie mal interessant zu sehen. Weil ich glaube nicht, dass das von irgendjemandem die Spielerfahrung jetzt aktiv schlechter macht oder so, weißt du? Ich glaube, wenn du dann spielst, gewöhnst du dich nach 3 Minuten komplett dran und mir fällt es nicht mehr auf. Und dann bleibe ich halt zurück und denke mir, ja cool, dass es jetzt diese 2 Versionen gibt und die man dann vergleichen kann. Und ganz davon abgesehen, es ist einfach super cool, dass es jetzt auf PS5 und Xbox kommt. Das war immer so schade, dass das bei Judgment bisher nicht gab. Weil es so ein unglaublich gutes Spiel ist. Es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspieler aus der ganzen Reihe, solltet ihr alle ausprobieren. Die Geschichte ist so toll. Ich liebe diese Geschichte.
Ja, ich mag das Spiel auch super gern und freue mich da, dass es für mehr Leute zur Verfügung steht. Ich bin allerdings auch, also ich mag den alten Stil mehr. Mir ist das tatsächlich schon unabhängig von Judgment erst die Tage mit Yakuza 7 und Yakuza Kiwami 2 aufgefallen, die ja teilweise teilweise gleiche Schauplätze haben, wo du 1:1 Vergleiche machen kannst von irgendwie bestimmten Straßenzügen. Und da siehst du dann sehr deutlich einerseits dieses sehr kontrastreiche mit dem Farbfilter bei Kiwami 2 und dann andererseits das etwas natürlichere, mir fällt gar kein anderes Wort dafür ein, bei 7. Und ich fand das bei Kiwami 2 deutlich cooler. Ich fand, da sah die Grafik irgendwie besser aus und eindrucksvoller. Das hat mehr gepasst, auch gerade zu den, gerade wenn es Nacht ist und alles Neon durchflutet ist. Da wirkte das in Like a Dragon dann im direkten Vergleich, und ich habe wirklich so direkte Vergleichs-Screenshots gemacht, fast schon ein bisschen trist. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, ohne dass ich jetzt sage, oh Gott, man kann es jetzt nicht mehr spielen oder so. Es ist ja deren künstlerische Entscheidung, das jetzt so zu machen. Und das können sie gerne tun. Aber es gibt ja die PS4-Version dann auch noch, zumal.
Genau, die gibt es noch, die kann man immer noch weiter spielen, ja sogar auf der PS5. Deswegen finde ich das auch nicht weiter schlimm und die sieht ja auch gut aus. Der Unterschied ist halt vor allen Dingen dann die Framerate. Und ich gehe mal von Ladezeiten aus. Was halt dann noch, das war tatsächlich da, also ich habe das ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, habe ich Judgment gespielt und es war ja schon so, oh, ich habe ja schon 60 FPS-Spiele gespielt, es ist weird, hier wieder zurückzugehen in der Yakuza-Reihe, also ich zähle Judgment einfach zur Yakuza-Reihe, aber ja, da scheinen sie einfach ein Engine-Update zugemacht zu haben, ne, wenn das einfach alles so aussieht mittlerweile, interesting.
Glaube ich gar nicht, ich glaube, es ist wirklich eine Farbstimmungsfilter künstlerische Entscheidung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur irgendwie auf einer technischen Grundlage basiert. Aber das ist auch nur Spekulation. Auf jeden Fall kommt Judgment am 23. April für PlayStation 5, Xbox Series X und S und für Stadia raus. Und wie gesagt, leider nicht für PC. Und wir haben noch einen letzten Re-Release, der potenziell kommt, der noch nicht offiziell angekündigt wurde, denn es ist eine Achievement-Liste aufgetaucht, wurde via trueachievements.com entdeckt, von Stubbs the Zombie. Der vollständige Titel ist Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Und das deutet auf einen Re-Release hin. Laut diesen Informationen, die True Achievements hat, ist das wohl scheinbar ein Port von Aspyr Media, die zuletzt so Sachen geportet haben wie Star Wars Episode One Racer. Da gab es ja auch dann auf modernen Konsolen Versionen von dem Spiel. Und Stubbs the Zombie ist so ein Actionspiel, in dem man halt einen Zombie spielt, das ursprünglich 2005 erschienen ist und jetzt wohl auf der Xbox re-released werden soll. Was immer ganz schön ist. Also ich freue mich immer, wenn diese alten Spiele zurückkommen. Und das hier fällt irgendwie voll in die Destroy All Humans-Kategorie.
Also about Time. Naja, ich habe das Gefühl, das Tubbs ist noch mehr verschwunden als Destroy All Humans, weil das halt nie ein Sequel bekommen hat oder sowas. Ja, ja. Und das kam dann raus und dann haben es 15 Leute gespielt, die von dem Nemo, lass das Mikro in Ruhe, die von dem hervorragenden, Tagline Made with the Engine from Halo auf der Verpackung angezogen wurden, weil das stand echt auf der Verpackung von Tubbs drauf, was ich super lustig finde.
Das ist ja toll.
Aber ansonsten war das ja kein großer Erfolg. Aber ich war da auch immer sehr neugierig. Also ich wollte das immer mal spielen und nachholen. Deswegen bin ich da sehr, sehr interessiert dran.
Ja, ich finde das immer super, wenn diese alten Spiele dann auch zurückkehren. Und hier ja scheinbar dann auch mit irgendeiner Art von Update. Aber müssen wir einfach mal warten auf den offiziellen Release. Und damit sind wir am Ende der News für diese Woche angekommen und kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de/hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das Detailpinsel-Pinselset Malen Aquarell Acryl Modellbau 12 Premium Malpinsel ideal für Acrylfarben, Ölfarben, Miniaturen, Kinderschminke, Facepainting und Nagelkunst Künstler-Geschenkset, das ihr schon immer haben wolltet, zum Beispiel für Warhammer-Figuren oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mousepads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Robin war am Freitag mit dem Berlin-Level in Hitman 3 live, während ich am Mittwoch in das erste Yakuza auf der PS2 reinspielte und im Kuscheltier-Kranspiel verloren ging. Die Aufzeichnung dieser Streams findet ihr auf Time to 3 neben neuen Folgen von Resident Evil 2 Remake mit Mats. Bei Hooked wiederum gibt es inzwischen 3 Videos zu euren Spielen des Jahres 2020. Eure Top 20 haben wir gemeinsam mit Michael Obermeier von der GameStar und Lena von Gescheit gespielt und natürlich wieder mit David und Leo kommentiert. Und in einem separaten Video gehen Robin und ich dann sogar nochmal auf die Spiele jenseits der Top 20 ein, angefangen bei Platz 40. Außerdem erschien ein neuer Feedback-Podcast, in dem wir die letzten Monate Revue passieren lassen und eure Fragen beantworten. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und das sind diese Woche tatsächlich gar nicht so viele. Denn ich bin einerseits noch an Spielen dran, die unter Embargo liegen. Also ich kann schon sagen, dass ich Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, so ist der komplette Titel, dass ich das spiele. Ich habe sogar schon durchgespielt. Ich kann euch aber noch keinen finalen Review-Eindruck geben. Und bevor ich da jetzt irgendwie nur teilweise drüber rede, warte ich lieber bis nächste Woche, bis ich euch da komplett von erzählen kann. Ich kann euch aber schon sagen, dass ich es sehr mag. So weit kann ich schon gehen. Und du bist ja mit Hitman 3 immer noch dran, ne? Du machst ja das immer noch so, dass du das freitags spielst. Zuletzt war das Berlin-Level dran. Mhm. Hat dir denn Berlin gefallen, Robin?
Eines der besten Level der ganzen Trilogie. Wirklich.
Das ist hohes Lob.
Ja, ich hab's auch gestern dann nochmal so kompliziert, also alle Challenges gemacht und Mastery Level 20 und es hat sich voll verfestigt für mich. Also ich liebe dieses Level und die andere Aufgabe. Also du musst ja halt nicht einfach, hier wird einfach gesagt, beim ersten Playthrough, das mag ich auch, die ersten Playthroughs sind jetzt immer mal wieder anders als die darauffolgenden Playthroughs in Hitman 3. Und hier wird halt gesagt, wenn du da ankommst, du musst 5 Agenten umbringen, aber du weißt nicht, wer dieser Leute, also wer hier von Agent ist. Die tragen auch mal, sind alle auch verkleidet als Leute in dieser Bar und dem, was drumherum passiert. Und du musst halt herausfinden dann, wer die Agenten sind und die dann umbringen. Und in der nachfolgenden Playthroughs weißt du dann schon, wer die Agenten sind. Die sind gekennzeichnet auf der Map. Und das ist auch wieder eine ganz andere Challenge gewesen. Und dieses Szenario ist so fucking cool und hat so viele schöne Extras, so viele versteckte Arten, die umzubringen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es sieht großartig aus.
Ja, das freut mich total, dass das dann nicht nur irgendwie das Niveau jetzt vom ersten Level wieder reinholt, weil du meintest ja, das zweite war ein bisschen weniger gut, ne?
Genau, das habe ich jetzt, das habe ich dann auch nicht kompliziert, das will ich noch machen, einfach damit ich alles kompliziert habe in Hitman, aber das war im ersten Playthrough super cool mit der Detektivgeschichte, aber danach bietet die Map sehr wenig.
Ja, schön, dass das dann hier anders ist und du sogar so weit gehen würdest zu sagen, ist das Beste der Reihe. Was halt krass ist, weil es gibt ein paar sehr gute Locations in dieser Reihe.
Es gibt ein paar sehr, sehr gute, aber das ist, glaube ich, für mich echt oben mit dabei.
Gibt es da ein bisschen Heimbonus, weil es Berlin ist?
Nicht wirklich. Also, als ich gestartet habe, ja. Aber sie haben da sehr, also man fühlt das, außer halt über das grundsätzliche Szenario, dass halt so eine Berghain-Nachmache einfach aus inhärent sich so ein bisschen anfühlt hier nach Berlin. Aber ansonsten, da reden Leute reden kein Deutsch. Und es gab, glaube ich, einen NPC mit einem deutschen Akzent, den ich gefunden habe. Oh. Ansonsten hat das Spiel jetzt gar nicht so den lokalen Flavor da gehabt, sondern Das trägt sich schon allein durch das Map-Design, das Großartige tatsächlich.
Okay, also das könnte jetzt quasi auch ein Club irgendwo anders gewesen sein, hätte jetzt nicht den großen Unterschied gemacht.
Ja, genau.
Okay. Ich habe The Medium durchgespielt. Wir haben ja in der letzten Woche sehr ausführlich über The Medium geredet, das Mystery-slash-Horror-Adventure von Bloober Team. Und da hattest du es schon durchgespielt. Ich war noch mittendrin und habe es jetzt finalisiert und möchte nur noch mal im Wesentlichen den Eindruck bestärken, den ich schon letzte Woche geäußert habe. Und hört euch gern das aus letzter Woche noch mal an, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ich fand, das war eine sehr schöne Diskussion, die wir da hatten zum Spiel. Bei mir hat auch die Story dann nicht noch mal groß gezündet. Also ich bin immer so in diesem Hin und Her aus, okay, ich finde hier Ansätze interessant, aber dann entweder die Umsetzung nicht so richtig gelungen oder kratzt mir bei der Story manchmal so ein bisschen am Kopf, weil ich das Gefühl habe, nicht nur bei den Rätseln ist es so, dass viel mehr aus der Hand genommen wird, weil alles sehr linear ist und ich recht wenig über die Dinge nachdenken muss, die ich mache, sondern auch bei der Story. Also da habe ich auch so in die wildesten Richtungen teilweise spekuliert und am Ende war es ja aber, also sie sagen dir dann fast alles, bis auf, dass es dann so einen Schlusstwist gibt. Und da war ich dann auch so, ja, okay, kann man machen, aber ich finde es einfach nicht so spannend.
Ja, ich verstehe es. Also bei mir hat es ein bisschen besser funktioniert, aber ich verstehe total. Also ich habe auch mal gesehen, wie einfach ich dann eher bei deiner Meinung hätte landen können. Also ich verstehe das wirklich komplett, was du sagst.
Aber also es ist so, ich freue mich ja trotzdem, dass es The Medium gibt, weil diese Art von Spiel in der Form zumindest eine Weile nicht mehr da war. Ne, wir hatten ja in der letzten Woche dann auch in den Kommentaren nochmal separat Until Dawn erwähnt und auch die Dark Anthology von Supermassive. Gott damit. Ja, ich glaube schon. Und das sind, finde ich, nochmal sehr andere Spiele. Also das sind, die würde ich nie als Survival-Horror-Spiele bezeichnen. Das sind eher so narrative Spiele, die für mich in Richtung Telltale gehen. Und The Medium würde ich jetzt auch nicht als Survival-Horror bezeichnen, sondern fast eher als Point-and-Click-Adventure mit einem Mystery-Anstrich und ein paar Stealth-Passagen. Ja, aber
für mich fühlt so sich für mich dazwischen. Für mich fühlt sich The Medium immer noch wie ein sehr anderes Genre als halt Until Dawn zum Beispiel an. Die finden bei mir gar nicht. Also für mich ist The Medium deutlich mehr Silent Hill und für mich ist Until Dawn deutlich mehr The Walking Dead. Und ich verstehe aber, also ich verstehe, was man damit meint, wenn man sagt, das ist doch das gleiche Genre, aber das müsste ich noch besser lernen auszuformulieren, warum ich nicht finde, dass das für mich so zum gleichen Genre gehört.
Naja, weil Until Dawn und so sind ja sehr auf ihre Story-Entscheidungen bedacht und weniger jetzt auf große Rätselei oder sowas. Und haben zwar auch so ähnliche Perspektiven, ne? Feste Kameras, manchmal Third Person. Und The Medium macht da ja auch sehr viel ähnlich, aber hat einen sehr anderen Ansatz des Geschichtenerzählens als diese Spiele von Supermassive. Ja. Und das finde ich ist schon ein grundlegender Unterschied. Aber ja, oberflächlich ähneln sich die Spiele natürlich. Ja, wie gesagt, es ist so, heute höre ich noch mal die Unterhaltung von letzter Woche an. Ich komme dann halt so raus, dass ich The Medium nur sehr vorsichtig empfehlen würde. Ich hatte jetzt halt am Ende nicht die Erfahrung, wo ich dachte, okay, jetzt für die Story hat sich's doch noch gelohnt, sondern eher so ein, fast eher einen Schulterzucken am Ende. Was ich schade finde, weil ich habe mir ein bisschen was gewünscht von The Medium, aber ich wusste ja auch, dass ne, mit Bloober Team hatte ich jetzt in der Vergangenheit noch nie den krassen Hit gehabt. Vielleicht hätte es The Medium werden können, wurde es jetzt nicht. Vielleicht wird es das nächste Spiel. Es gibt ja so einen kleinen Sequel-Tease am Ende.
Genau, also ich glaube, das war ja auch die Hoffnung, die ich am meisten hatte, dass sie jetzt richtig Kohle bekommen und richtig, ja, ihr Budget
richtig reinhauen
können. Und ich glaube, das ist ein guter Start für das, was von Bloober dann auch kommen könnte.
Ja, ich wünsche ihnen da auf jeden Fall den Erfolg mit diesem Spiel. Allein schon, weil das Szenario ziemlich cool ist.
Ja.
Und du hast ja in der letzten Woche Monster Train erwähnt. Mhm. Da hatte ich gesagt, ich habe es auch schon installiert auf der Xbox und du hast es dann mal auf dem PC gespielt. Nach deinen Erzählungen habe ich es dann auch mal angeschmissen, auf der Xbox allerdings tatsächlich. Also ich komme mit der Steuerung gut klar.
Okay.
Und war sehr hooked. Also es hat dann doch schon einige Stunden gefressen in der letzten Woche, weil es doch ein schönes Prinzip ist, diese Hearthstone-Grundlage aus, du hast so ein Kartenspiel, in dem du Monster spielst und Zauber und musst auf eine Ressource achten und wie viel Damage du machst und so. Aber mit dem Twist, dass du in einem Zug spielst, von dem du einen Querschnitt siehst mit drei Etagen und in drei Etagen Monster managen musst. Also so eine Art geteiltes Spielfeld hast, ne? Stellt euch vor, ihr würdet in Hearthstone einfach so vertikale Striche durchziehen und habt dann mehrere Spielfelder, auf denen ihr gleichzeitig spielen müsst. So fühlt sich's spielerisch ein bisschen an. Elder Scrolls Legends hatte tatsächlich sowas Ähnliches auch. Mal als Mini-Empfehlung für Elder Scrolls Legends. Ich glaube, ich war der Einzige, der das Spiel gespielt hat. Und das macht richtig Laune, auch wie unterschiedlich diese verschiedenen Fraktionen sind. Die einen, die dann halt sehr auf Haut drauf sind und mit Rüstungsbuffs und so. Die anderen, die so kleine schwarze Rußmännchen beschwören, die so Buffs geben an andere Einheiten, die dann auffressen. Das ist super cool. Also ich mag die Dynamik total gern. Und es ist auch, es hat, finde ich, ein bisher sehr schönes Balancing, weil es wird graduell schwerer. Aber es ist, finde ich, nicht so krass, dass es mich schon immer irgendwie im dritten Zug raushaut, weil man geht ja so von Boss zu Boss so im Wesentlichen, von Level zu Level und hat dazwischen dann so kleine Buffs, die man sich holen kann. Und es gibt immer eine bestimmte Anzahl, bis man zum letzten Boss kommt. Und ich habe es auch schon zweimal geschafft, wirklich ganz zum Schluss zu kommen und das durchzuspielen quasi. Womit man dann immer noch mehr freischaltet. Aber selbst wenn das nicht passiert, kriegst du ja Level-Ups und kriegst neue Karten und kriegst neue Sachen. Also die Progression macht sehr viel Spaß in dem Spiel. Und da kann ich dir eigentlich nur zustimmen mit allem, was du in der letzten Woche gesagt hast. Ich hatte da auch noch mal richtig Freude mit und glaube, werde das auch noch weiterspielen.
Super cool. Also da bestätigst du ja auch alle nur meine Eindrücke, die ich auch hatte. Ist so ein schönes, es kommt so irgendwie jetzt so ein bisschen aus dem Nichts für uns. Es ist irgendwie schön zu sehen, dass man sowas anwirft und denkt, huch, das ist ja super cool.
Ja, genau. Ich habe halt parallel wirklich zum ersten Mal Slay the Spire auch gespielt.
Ah, interessant.
Das ist ja auch im Game Pass. Und das hat ja auch dieses Roguelike, du bewegst dich von Ereignis zu Ereignis, hast dann Kämpfe, hast dann manchmal so Events, die dir potenziell Boni oder Mali bringen, was ja in Monster Train auch stattfindet. Also die Parallelen waren dann nochmal total interessant zu sehen. Und da habe ich auch gemerkt, dass das direkt einen Sog entwickelt. Also, dass ich das jetzt auch eine Weile hätte spielen können. Aber Monster Train hat mich dann durch seinen Etagen-Twist nochmal mehr abgeholt. Und ich finde es auch visuell schlicht schöner und nicht nur visuell, audiovisuell schöner als Slay the Spire, weil ich würde dir auch bei deiner Musik, bei deinem Lob zur Musik sehr zustimmen. Es hat ein paar richtig schöne Stücke, Monster Train. Und da konnte mich Slay the Spire dann ein bisschen weniger abholen, wo ich die Artworks eher mäßig finde. Und ich muss auch dazu sagen, in Monster Train finde ich sie auch nicht großartig. Also ich finde Monster Train jetzt auch nicht wahnsinnig hübsch,
nee,
aber es hat
nicht
ein paar coole Designs, aber auch viele, die eher so bla sind.
Ja.
Und wie gesagt, voll die Hearthstone-Interface-Ästhetik, wo sie sich ein bisschen mehr hätten abheben können. Trotzdem, man merkt, dass, also Monster Train hat all diese Inspirationsquellen, die teilweise sehr offensichtlich sind, macht dann aber, finde ich, was sehr Eigenes draus, allein durch dieses Zugkonzept.
Ja.
Und das macht sehr viel Spaß. Gerade gibt es auf PlayStation, Xbox One und ist, wie gesagt, im Game Pass, PlayStation auf PC und Xbox One und ist gerade im Game Pass. Ansonsten kostet es so 20 Euro. Und ich würde es auch sehr empfehlen. Ich kann mich deiner Empfehlung da nur anschließen. Von daher nochmal danke auch an dieser Stelle, weil ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal angeschmissen hätte. Ich hatte es zwar schon installiert, aber ich war immer so, gibt gerade andere Sachen.
Ich habe übrigens doch noch ein Spiel kurz gespielt, was ich ganz vergessen hatte, was auch schnell geht. Wenn ich das dazwischenwerfen darf. Ich habe nämlich dank des PS Plus-Abos auch Destruction All-Stars ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du es auch schon ausprobiert hast, Tom.
Ich habe es runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert.
Ja, ich finde es ganz langweilig. Ich habe das, Tutorial gespielt und zwei Matches, Online-Matches und es dann deinstalliert, weil ich finde, ja, weil ich da wirklich gar nicht sehe, was mich daran interessieren soll. Aua. Also du hast halt, das ist ein Car-Combat-Game, aber also wodurch wird ein Car-Combat-Game spannend da, indem man alle Waffen rauslöscht? Ja. Genau.
Oh, es gibt also nämlich, Destruction Derby im Wesentlichen.
Genau, es gibt halt keine Waffen in Destruction All-Stars, sondern du rammst deine Gegner halt. Nur, das steuert sich halt wie so ein Twisted-Metal-Spiel und also es hat keine richtig gute Fahrphysik und auch wenn du in Gegner reincrashst, fühlt sich das irgendwie so okay an, aber nicht großartig, hat kein richtiges großes Schadensmodell für die Autos. Und dann, also ich habe gar nicht verstanden, was mich daran jetzt begeistern soll.
Das ist ja weird.
Weil ich mir ganze Zeit dachte, boah, ich würde jetzt einfach so viel lieber entweder Wreckfest oder Twisted Metal spielen. Also ein Spiel, was eine dieser Sachen richtig macht, statt irgendwie in so einem komischen Mittelweg zu sein. So ein bisschen der große Twist von Destruction Alls, das ist ja, dass du auch rumläufst, ne? Also du kannst aus deinem Auto rausspringen oder wenn es kaputt geht, fliegst du raus und musst dir halt ein neues Auto suchen. Aber auch die Controls sind extrem schwammig und hat mir keine Freude bereitet, das zu machen. Also, aber hat mich leider komplett kalt gelassen. Deswegen habe ich sehr schnell wieder
deinstalliert. Oh, das ist ja schade. Ich fand, im Trailer sah das durchaus ganz cool aus. Und
ich auch,
nach einem eigenen Konzept. Und ich musste jetzt auch bei deiner Beschreibung sehr an Wreckfest denken und wie gut da die Physik ist, also wie gut da jeder einzelne Impact spürbar wird. Und weil das Schadensmodell ja auch so krass ist, ne, du wirst ja zu einer Ziehharmonika zusammengequetscht in Wreckfest. Also Empfehlung nochmal an dieser Stelle für Wreckfest.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und ich hätte mich gefreut, mal wieder so ein Spiel zu bekommen, in dem es so eine arcadige Car-Combat so ein Gameplay-Loop hat, weil das letzte Twisted Metal, was wir hatten, war ja auch ein bisschen größer aufgezogen auf der PlayStation 3 und war dann voller Misserfolg. Das hat ja gar keinen mehr interessiert. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an Twisted Metal, weil das ja eine sehr eigene Franchise ist, die mal zu PS1-Tagen sehr groß war und zu PlayStation 2-Tagen teilweise auch. Und das jetzt noch mal irgendwie in bunter und moderner wiederzubeleben, warum nicht? Schade, dass das dann bei dir nicht zündet. Ich werde vielleicht trotzdem mal selber reinspielen, aber mit angepassten Erwartungen.
Genau, ja.
Ja, schade.
Schade,
gut. Dann soll es das an dieser Stelle tatsächlich schon gewesen sein mit diesem Podcast. Wie gesagt, in der nächsten Woche reden wir dann unter anderem über Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Und da freue ich mich auch schon drauf, mit dir drüber zu reden, weil Bowser's Fury ein bisschen mehr ist, als ich dachte, dass es ist. Aber darüber reden wir dann.
Ich werde dann auch ein bisschen über Monster Hunter wahrscheinlich reden. Also ich habe da schon die Credits jetzt gesehen in Iceborne. Aber natürlich gibt es nach den Credits noch mehr zu spielen. Deswegen will ich da noch ein bisschen weiter reingucken. Dann kann ich da auch was zu sagen. Nächste Woche vielleicht.
Genau, sehr gut. Das schon mal als kleiner Tease. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked. Das macht Hooked in dieser Form überhaupt erst möglich. Ab 5 Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast. Jetzt in der letzten Woche ist er mal eine Runde ausgesetzt, weil es ja den Feedback-Podcast gab. Aber dann quasi übernächste Woche gibt es da die nächste Folge von. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter. Euer Feedback kommt garantiert im Feedback-Podcast dran. Ihr könnt an Votings teilnehmen, zum Beispiel zu Time to 3 lief gerade eins, das endet heute und da werden wir dann ein ja auf Eis gelegtes Projekt quasi fortsetzen oder neu starten. Da freuen wir uns schon sehr drauf, das werdet ihr dann demnächst bei Time to 3 sehen, was dabei rumkommt und manchmal könnt ihr auch für Formate, für Formatfortsetzungen abstimmen. Und ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Ejenias, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Chipza, Christian Hündorf, der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fure 96, Hauke Brav, Higa Diga, Kolakan, Lennart Struck, Lignum, Lila in the Attic, Markus Ottensmann, McLovin 008, Michael, Nortia, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfas, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dopichai, The Epic Snowwolf, The Nerdus Maximus, Tommy 88088, Zombie und ich bin die Schlussschlange.
Das ist so ein guter Name.
Ich war schön die Z davor.
Ach so, damit, auch wirklich zum Schluss kommt. Ja, clever, clever. Wir haben so smarte Community-Mitglieder.
So.
Wahnsinn.
Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt euch in dieser Woche freuen auf höchstwahrscheinlich Robins Goti-Video.
Ja!
Und dann sind wir auch durch mit dem Spiel des Jahres-Content und können uns dem Jahr 2021 widmen.
Hurra. Genau. Worauf freust du dich 2021, Tom? Ich persönlich, ich sag's mal als erster, Werewolf the Apocalypse Earthblood ist mein großes, meine große Hoffnung. Ich hab's noch nicht gespielt, aber kennst du etwa Werewolf the Apocalypse Earthblood nicht, Tom?
Das ist ja, also irgendwas klingelt da, aber.
Ach Mensch, Tom, manchmal weiß ich gar nicht, ob du wirklich Videospieljournalist oder nur Videospielfan bist. Werewolf the Earthblood Apocalypse Violence ist das große Spiel. Ach, ich will gar nicht zu spoilen.
Sieht gut aus. Da mehr oder weniger als auf Formel 1?
Mehr. Viel mehr. Viel, viel mehr. Okay. Das Spiel sieht so richtig doof aus, aber es sieht aus wie so ein Spiel, was wir bei Time to 3 spielen würden, was 2008 auf PS2 erschienen ist. Auf diese Art doof, weißt du?
Oh boy.
Da bin ich sehr, sehr interessiert dran.
Ja, okay. Vielleicht haben wir da wieder so einen Quiet Man-Kandidat. Mal gucken.
Ja.
Das erfahrt ihr dann. Ich weiß nicht so richtig, wovon Robin redet, aber nicker einfach nur.
Ja,
und verabschiede mich jetzt für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ist auch so ein guter Name einfach. Werewolf the Apocalypse Earthblood. Man könnte jedes dieser Worte in andere Reihenfolge schreiben.
Das klingt halt wie schon ein Sequel zu irgendwas.
The Earthblood of Werewolf Apocalypse. Ja, genau, wirklich, ne? Ja, Werewolf the Apocalypse ist ja das Tabletop-Spiel. Also, Tom, in dem Tabletop-Spiel Werewolf the Apocalypse geht's um die Apokalypse ausgelöst durch Werewolf.